Hallo an alle da draußen. Das ist die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden vor den Toren Oldenburgs. Mein Name ist Leon und ich bin heute zum Glück nicht alleine hier, sondern mit Erna.
Mein Name ist Erna und ich bin ein bisschen aufgeregt, freue mich aber heute hier bei Ihnen zu sein, an diesem Podcast teilzunehmen und ja.
Ja, das ist auch ganz normal, da erstmal aufgeregt zu sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt und das wird sich legen mit der Zeit, glaube
genau.
ich. Vielleicht starten wir gleich mal mit unserem Eisbrecher, damit die Aufregung etwas sinken kann. Und zwar haben Sie drei Geschichten vorbereitet und eine davon ist etwas geflunkert.
Das stimmt, ja. Ja, das habe ich ja erst sehr kurzfristig erfahren und habe mir Gedanken gemacht. Und ich fange einfach mal an mit der ersten Geschichte.
Ja, das habe ich Ihnen erst heute Morgen geschrieben.
Ne? Richtig. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt musst du die hier noch. Nee, ich habe mich nicht so doll angestrengt. Ich habe mir was überlegt, das war auch sofort da. Und das erzähle ich jetzt einfach erstmal. Also die erste Geschichte ist so, wir haben ja Frühling im Moment. Ne? Und im Frühjahr erwacht ja alles so. Und ich selber finde das so schön, in diesen Frühlingstagen, gerade so jetzt, wo es auch wieder wärmer wird, an einem Samstagmorgen in die Stadt nach Oldenburg zu fahren, zu shoppen, die vielen Menschen und überall sieht man freundliche Gesichter und das finde ich einfach total toll. Dann zu gucken, ein bisschen zu stöbern, vielleicht noch Freunde zu treffen. Ja, das ist so ein Ding von mir, was ich gerne mag. Soll ich die zweite Geschichte gleich oder?
Ja, sehr gerne. Sie können erstmal alle drei erzählen. Das klang jetzt erstmal glaubhaft für mich, aber wer weiß, was jetzt noch kommt.
Genau. Also die zweite Geschichte hat auch was mit dem Frühling zu tun. Ich habe einen kleinen Garten und im Winter liegt er natürlich brach. Ich bin eine, die im Winter nicht alles zurückschneidet, was sie so an Stauden hat, einfach wegen der Natur, der Vögel. Und ja, und dann ist es an der Zeit, so im März mal zu gucken, wo kann man anfangen aufzuräumen im Garten, ein bisschen Stauden zurückschneiden. Und ja, und da ist es natürlich jetzt in dieser Zeit wieder Thema. Es ist auch Arbeit, muss ich ganz klar sagen. Aber das ist auch so eine Beschäftigung, die ich sehr gerne mag. Ja.
Also das Gärtnern.
Das Gärtnern im eigenen Garten, genau.
Das nehme ich Ihnen auf jeden Fall auch erstmal ab. Aber gucken wir mal, was jetzt die Nummer drei ist.
Ja, die dritte Geschichte, die hat jetzt nichts mit dem Frühling zu tun, sondern eher mit dem Winter. Da bin ich jemand, der sehr gerne in die Sauna geht, das genießt. So diese Wärme, diese Hitze, das Entspannen. Und wenn es ganz gut geht, dass die Möglichkeit besteht, ein Eisbad zu nehmen, das ist natürlich hier in Oldenburg nicht möglich, aber anderswo, dann liebe ich das auch, zum Beispiel in die Ostsee zu springen. Und das mitten im Winter. Das ist die dritte Geschichte.
Gut, also die erste Geschichte wäre, Sie gehen gerne an schönen Frühlingstagen morgens durch Oldenburg, schlendern da, shoppen. Die zweite ist, Sie gärtnern gerne im eigenen Garten. Die dritte, ab und zu Eisbaden auch einfach mal im Ozean. Tja, naja, das Verrückteste wäre natürlich das Eisbaden und das glaube ich Ihnen jetzt einfach mal. Einen grünen Daumen haben Sie auch. Ich glaube, Sie sind keine Frühaufsteherin. Deswegen Nummer eins stimmt nicht.
Das stimmt. Wow. Wobei das nichts mit dem Frühaufstehen zu tun hat, sondern einfach, ich es hasse, samstags morgens in der Stadt zu sein.
Ah, wow. Okay. Wow.
Habe ich gut geflunkert, ne?
sehr gut. Ich bin selber überrascht, dass ich es erraten habe, aber.
Ja, und die anderen beiden sind wirklich Leidenschaften von mir.
Sehr schön. Gut. Weswegen sind wir heute hier?
Jo, ich trinke mal ein Glas Wasser.
Ja.
Ja, ich bin Erna und ich bin eine Alkoholikerin. Und Gott sei Dank, zum Glück, schon sehr, sehr lange jetzt wieder trocken. Ich bin über 15 Jahre abstinent. Und und ich glaube, ich kann hier nur sitzen, weil ich auch abstinent bin und ein trockenes Leben führen kann. Ja. Das geht natürlich nicht von ganz alleine, ne? Nee.
Das heißt, wir sprechen heute über Alkoholabhängigkeit.
Ja.
Sie haben Erfahrungen damit, sind sozusagen eine Erfahrungsexpertin und teilen diese Erfahrungen heute mit uns. Dafür schon mal vielen Dank für diese Offenheit.
Ja.
Wollen Sie vielleicht sich unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen, jenseits dieser drei Geschichten, damit Sie wissen, wer da eigentlich vor dem Mikrofon sitzt?
Ja, das mache ich ganz gerne. Also ich bin eine 61-jährige Frau, die Alkoholikerin ist und das ist auch okay so. Und wie soll ich anfangen? Ich lebe schon sehr lange abstinent. Ich habe hier Hilfe in der Institutsambulanz, worüber ich total glücklich bin seit vielen Jahren. Jetzt gar nicht mal, das wird jetzt zu weit führen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht verfranse, aber sonst bremsen Sie mich einfach.
Mache ich, ja.
Ich bin schon sehr früh mit dem Alkohol in Kontakt gekommen. Als junges Mädchen, ich bin in einem ganz normalen Elternhaus aufgewachsen, Beamtenfamilie in den 60er, 70er Jahren war ich halt Kind und habe allerdings schon als kleines Mädchen damals erlebt, dass ich so eine Schwermütigkeit hatte und wo ich nichts mit anzufangen wusste und meine Herkunftsfamilie auch überhaupt nicht, das war kein Thema, es lief halt alles normal. Und Alkohol war in unserer Familie auch normal. Ich komme aus dem Ostfriesischen, da ist es normal, dass man um 11 Uhr, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber dass da der Alkohol halt schon konsumiert wird und abends Bier und Korn. Und dann war das für mich schon so mit 11 Jahren, Schluck Bier beim Papa mal mitzutrinken, habe ich gemerkt, dass das in mir ein wohliges Gefühl, dass das irgendwas wegmacht, was mich bedrückt hat, was ich aber damals ja gar nicht benennen konnte. Und im Alter von, also ich habe da schon angefangen, eigentlich dann auch nicht Alkohol zu missbrauchen, aber Alkohol zu mir zu nehmen. Das war normal. Und habe trotzdem parallel Schule, ich habe Abitur später gemacht, also so nach außen hin alles ganz normal. Und habe aber mit 14 Jahren, ich habe Tagebuch geführt, da reingeschrieben. Das werde ich auch nie vergessen. Wenn ich so weiter trinke, werde ich davon nicht mehr loskommen. Also wusste ich eigentlich schon sehr früh, dass ich gefährdet bin. Aber immer in Verbindung mit, dass ich nicht richtig bin. Also das durfte ja keiner wissen, weil ne, das war kein Thema, das war wurde nicht problematisiert. Das kam erst so mit 15, 16.
Das heißt, bis dahin haben Sie heimlich getrunken?
Ja.
Ja.
Ja, ich habe heimlich getrunken und sicherlich auch nicht jetzt in solchen Mengen, dass ich sofort aufgefallen bin, weil wie gesagt in meinem Elternhaus, ich habe einen älteren Bruder und Vater, ist es normal, dass da abends und mittags wie gesagt auch schon getrunken wurde. Es war nach außen hin eine heile Fassade, ne? So Vater Beamter und ich hatte auch ein liebes Elternhaus, das kann ich wirklich nicht anders sagen, aber ich hatte halt in mir immer schon dieses Gefühl, dass es in mir kalt ist irgendwie und Alkohol hat das dieses Gefühl weggemacht. Ich habe mich wohliger gefühlt. Und ich bin das erste Mal auffällig geworden, da war ich 16. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt schon außer Haus, weil er 4 Jahre älter war. Und ich habe abends den selbstgebrannten Calvados von meinem Papa getrunken, weil ich Liebeskummer hatte und in der Schule eine schlechte Note im Leistungskurs. Und da war ich also schon so weit, dass ich auch an den Kontrollverlust, das ist ja für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das nicht mehr kontrollieren konnte. Ich bin ohnmächtig wohl geworden und der starke Teil in mir, der mich auch, denke ich, letztlich am Leben gelassen hat, hat es dann irgendwie geschafft, dass ich auf den Balkon gegangen bin und ohnmächtig geworden bin. Und als meine Eltern, die den Abend verabredet waren, wiederkamen, haben die mich aufgefunden. Und ich war halt gar nicht richtig bei Bewusstsein und die dachten, ich hätte Tabletten geschluckt. Dann haben mich damals in das Krankenhaus gebracht, in die Psychiatrie. Mir wurde der Magen ausgepumpt und die Psychiater dort, das war der erste Kontakt halt auch mit Psychiatrie dann. Ich habe das wohl gemerkt dann mit dem Schlauch, das war schon ein krasses Erlebnis. Die wollten mich da behalten eigentlich, ne, weil die natürlich geblickt haben, das ist natürlich nicht normal mit 16, ne? Und
das heißt, die sind wirklich früh in Kontakt mit Alkohol gekommen, haben die Vor- und Nachteile eigentlich dann sehr schnell kennengelernt.
Ja, genau. Genau. Und das war so das krasseste erste Erlebnis, wo irgendwie alle dann auch wussten, ups, ne? Aber
das heißt, das ganze Umfeld wusste dann da schon Bescheid. Ja. Und bei Ihnen, Sie haben ja schon mit 14 dann eigentlich aufgeschrieben, reflektiert, gesagt, ich glaube, ich habe da ein Problem. Ja. Aber was war dann, als die anderen auch gemerkt haben, was eigentlich los ist, als ihre Eltern das mitbekommen haben?
Naja, ich glaube, das ist ganz häufig in Familien, dass man das gar nicht dann wahrhaben will. Und ich habe ja nach außen gut funktioniert. Ich war gut in der Schule, habe meinen Handballsport gemacht, Tischtennis gespielt. Und dieses Erlebnis mit diesem Arzt, im Hintergrund habe ich den Blick meines Vaters gesehen. Und mein Vater, muss ich dazu sagen, der ist schon lange tot jetzt, der hat auch dem Alkohol ganz gut zugesprochen. Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und ich habe nur mich verpflichtet gefühlt, meinen Eltern nicht mehr Kummer zu machen. Ne? So, das ist so ein wichtiger Part auch gewesen. Ich möchte dass die sich Sorgen um mich machen. Das wollte ich einfach nicht. Und ich habe dann geglaubt, das hat aber nur eine Woche gehalten, ich reiß mich zusammen und ich schaffe das. Ich war da aber schon abhängig, auch körperlich, denke ich. Und ich habe mich natürlich auch geschämt. Das ist ja auch echt schambesetzt, ne? Aber ich konnte nicht aufhören. Ich bin auch nachmittags schon angetrunken in Unterricht, wenn ich Unterricht hatte. Also diese Kontrollverluste waren häufiger. Und trotzdem der andere Teil in mir, der ist sehr stark und überzeugend. Ich glaube, das ist auch für Alkoholiker oder Süchtige eine ganze Zeit lang dieses Lügenspiel, dieses Schauspielern, sag ich mal, dieses Schauspielern, ja. Andere beruhigen, weil das ist ja schon, wenn andere sich dann verpflichten, oh Gott, ich muss handeln, das ist ja immer so eine Gratwanderung. Ne? Das hat einfach noch ein paar Jahre dann gedauert, bis ich aufhören konnte. Ja.
Gab es dann einen Moment, der dazu geführt hat, dass Sie gesagt haben, jetzt höre ich auf oder jetzt suche ich mir wirklich Hilfe?
Ja, das war dann ein paar Jahre später. Also nach diesem Erlebnis, haben meine Eltern mich dann schon zu so einem Psychologen geschleppt, beziehungsweise mein Bruder. Aber dann habe ich auch so alles wieder gut und so, ne? Und so dass ich auch Abitur gemacht habe, sogar noch ein einigermaßen gutes Abitur. Und aber meine ganzen Hintergrundprobleme, die Problematik, die dahinter stand, das war nämlich im Grunde genommen auch eine Depressionserkrankung, das ist aber erst 2016 wirklich diagnostiziert worden, das habe ich alles weggemacht, ne, aus Scham und aus Schuldgefühlen. Und aufhören konnte ich dann mit dem Trinken. Also das lief immer beides, so dieses, ich fühle mich nicht in der Welt und wenn ich trinke, erleichtert mich das und irgendwann ist der Punkt, wo der Alkohol aber nicht mehr erleichtert. Da war ich 19 Jahre alt. Das war eine Zeit nach dem Abitur 1920, wo ich erst gejobbt habe und auch da so richtig viel, war ich schon richtig heftig alkoholkrank. Dafür gesorgt habe, das gehört ja zum Alkoholismus dazu, dass ich immer genügend Stoff hatte und also so dieses ganze Lügensystem aufgebaut habe, das war schon gruselig. Und der Zusammenbruch kam dann, der erste Zusammenbruch, ich hatte ja zwei Kapitulationen vom Alkohol, da war ich Ende 20, da war ich in Osnabrück meinem ersten Studium. Und musste zu dem Zeitpunkt aber schon morgens, das war damals, weiß ich noch ganz genau, so Glühwein habe ich da getrunken, weil ich dachte, das fällt nicht so auf. Ne? Also ein Alkoholiker, der voll drauf ist, der ist so sehr damit beschäftigt, seinen Stoff zu kriegen und gleichzeitig nicht aufzufallen. Und da kam da habe ich in einer WG gewohnt und die Mitkommilitoninnen haben wohl gemerkt, dass was nicht mit mir stimmt. Und dann bin ich zuerst zu so einem Treff für Menschen mit psychischen Erkrankungen gekommen und habe dann aber weiter getrunken und bin dann das erste Mal damals, das kann ich Ihnen genau sagen, das war dieses Tschernobyl-Jahr 1986. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, Tschernobyl. Das habe ich erst später, weil ich in dem Jahr das erste Mal trocken wurde, zur Suchtberatungsstelle also professionelle Hilfe dann bekommen. Und das war für mich einfach goldrichtig dann. Und ja, und das war dann der erste Weg, wo ich trocken wurde.
Und die Suchtberatungsstelle, was hat die Ihnen empfohlen damals?
Ja, das werde ich auch echt überhaupt nicht vergessen. Das war von der Diakonie in Osnabrück. Also ich kann mich auch an den Therapeuten noch erinnern. Das war ja mein erster, das war ein bisschen auch wie eine Vaterfigur, glaube ich. Ich weiß sogar den Namen noch. Weiß nicht, ob der noch überhaupt lebt. Damals war das so 1986. Und das war irgendwie klasse. Da musste ich so einen Test machen. So ein Frage, und das war damals so, ne? So Ankreuztests und so Fragen. Und da war ich sowas von 100%ig Alkoholikerin. Ich war ja immer auf der Suche, was ist los mit mir, ne? Und ich war halt immer irgendwie schwermütig und habe getrunken und irgendwie, ich habe versucht, es selbst zu. Ich war ja auch verzweifelt, ne? Und dieser Test mit dem, yes, ich bin Alkoholikerin, ne? Ich war so happy. Also sorry, das hört sich vielleicht ein bisschen crazy an, aber ich hatte das Gefühl, ich komme einer Lösung auf die Spur. Und
also happy eigentlich, dass es einen Namen gibt, eine Diagnose.
Ja, genau. Das ist im Grunde genommen, ja, genau. Also ich habe das jetzt gerade noch so vor Augen, ne? Da war ich das erstmal so richtig erleichtert, ne? Und ich weiß noch, damals gab es keine Handys oder so, noch nicht so. Nee, gab es da, glaube ich, gar nicht. Ich bin zu einer Telefonzelle in Osnabrück, um meine Mutter anzurufen, das weiß ich noch. Und habe gesagt, ich wollte das teilen, ne, diese Erfahrung teilen. Und die war ein bisschen beknickt, so, ne, und weil das Alkohol ja auch zu Hause war, ne, und dann mit dem Vater. Und jedenfalls bin ich dann meinen Weg gegangen. Damals habe ich eine stationäre Langzeittherapie, das war damals noch 6 Monate, gemacht. Und das war hart, das war damals ganz anders, als es, glaube ich, heute ist. Das war so eine Therapielinie. Ich musste meine Eltern praktisch verurteilen. Das war so eine ganz hammerharte Richtung irgendwie, ne? Und das ist mir echt alles sehr schwer gefallen. Aber ich habe den Weg gegangen und bin dann auch tatsächlich 19 Jahre trocken gewesen.
Oh wow, das heißt, ja. Sie haben einen Entzug gemacht und dann eine Langzeittherapie angeschlossen.
Genau.
Das war dann ein halbes Jahr und danach?
Ja. Genau, das war damals im Westerwald in einer Frauenklinik. Und dann, ich war ja eine junge Frau, ne? Es war ja irgendwie, genau, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann parallel, nee, da war ich ja in dem Lehramtsstudium, genau. Und es war irgendwie klar, dass ich irgendwas anderes machen werde, so, und auch Osnabrück verlassen werde. Und dann haben die damals das war damals auch schon so, gab es auch sowas wie Sozialberatung. Und da sollte ich dann so meine Interessen äußern. Und mein Interesse damals war schon auch, dass ich einen sozialen Beruf ergreifen möchte. Aber da hatte ich auch schon immer diese Selbstzweifel, die ich heute ja auch noch habe, manchmal. Du kannst ja nicht sowas machen, wenn du selbst einen an der Marbel hast, so, ne? Das ist so diese Strenge mit mir selber. Bloß damals war ich mir über die eigene Strenge nicht so bewusst. Und die haben mich aber daran bestärkt, dass ich dann doch ein Sozialpädagogikstudium beginnen soll. Oder dass das durchaus sinnvoll ist. Ja, und ich bin diesen Weg auch gegangen und so dann auch nach Oldenburg gekommen. Und also erst ins Ammerland und ja, wie das dann so ist, ne?
Wie das dann so ist,
ja,
mit dem Leben.
Mit dem Leben, ja. Genau.
Und das heißt, trotz der Abhängigkeitserkrankung haben Sie im Grunde Abitur gemacht, Sie haben studiert, Sie haben Ihr Leben auf die Kette gekriegt.
Ja,
und
richtig.
Im Umfeld hat man kaum was gemerkt, bis auf dann die Kommilitoninnen, die gemerkt haben, der Glühwein am Vormittag.
Ja.
Und so genau. Kam das dann.
Genau. Also das war im Grunde genommen, denke ich, haben es auch meine Eltern gemerkt und auch mein Bruder. Aber was sollten die machen? Ne, so, ja, also das ist eine komplexe Geschichte. Es gab Zeiten, wo ich auch gar keinen Kontakt zu meinem Elternhaus damals, meine Eltern sind jetzt schon lange tot, aber hatte, weil ich so in diesem Modus war, nee, ne, es kann nicht sein, dass ein Kind in so einem Milieu anfängt zu trinken. Und da ist aber, ja mein Gott, ich bin 61, ganz viel passiert und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich hier einfach auch ganz, ganz viel Unterstützung bekommen habe in der Begleitung. Und also ich bin mit meinen Eltern im Frieden, ne? Und wobei man vielleicht denkt, wie kann das sein, dass ein Kind im Elternhaus trinkt und ne, so, aber das sehe ich nicht so. Also Da ist ganz viel passiert in meinem Leben, um da ja in so eine Gnade einfach auch zu kommen. Ne? Ja, ein Verzeihen auch.
Wie sehen Sie es denn jetzt?
Also wie ich es jetzt sehe, ich bin gerade gedanklich, ich weiß nicht, ob das jetzt hier reinpasst. Ich sag das einfach, das können Sie ja dann entscheiden. Ja. Ich bin ja dann mit 40 Jahren rückfällig geworden, tatsächlich. Nachdem das Leben so gewesen ist, Scheidung, also verheiratet und ein paar Dinge, die anders laufen sollten in meinem Leben, nicht passiert sind und wie auch immer, es kam zu einer Scheidung und ich dachte, ich lebe nochmal so richtig die Sau, lass sie raus und war mit, mir ging's gut und ich war im Alter von 40 auf einer Party und sah da diesen Topf mit Bohle. Und ich habe die letzten 5 Jahre dieser Trockenheit, muss ich dazu sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht können wir da auch noch zu kommen, keine Selbsthilfengruppen mehr besucht. Und ich dachte, ja, ich weiß ja, wie es geht, ne? Ich
dachte, das brauchen sie nicht mehr jetzt,
dachte,
nach so vielen Jahren.
Ich dachte, ich brauche es nicht mehr. Und auf dieser Fete habe ich dann die Leute, die Freunde, die da waren, die wussten, Ina trinkt nichts, ne, aber es war auch kein Thema, weil es ging mir ganz gut. Ich habe dann heimlich da getrunken und habe gemerkt, oh, das war so dieses alte Gefühl, ne, so es erleichtert was oder macht einen irgendwie wohlig und enthemmt.
Also das, was Sie eigentlich schon sehr früh gelernt hatten, welche Funktion das Trinken für Sie auch haben kann.
Genau. Und das Fatale ist, das wusste ich aber da ja noch nicht, ich habe wirklich geglaubt, ja, das geht ja, vielleicht bist du gar keine Alkoholikerin, obwohl ich das 19 Jahre gelebt habe, vielleicht hast du ja nur mit Depressionen zu tun. Und dann kannst du ja trinken. Und dann habe ich tatsächlich gut fünf Jahre, also fast 6 Jahre, nochmal getrunken, habe ein Doppelleben geführt, habe parallel, also tagsüber meinen Job als Sozialarbeiterin, selber Suchtkrankenhilfe auch gemacht und abends habe ich getrunken. Also krass, ne? Echt krass. Und ich habe aber geglaubt, trotzdem, und das ist das Fatale am Alkoholismus, ich habe geglaubt, ich kriege das hin. Ich kann es kontrollieren. Ich kann es nicht kontrollieren. Das kann kein Alkoholiker. Und das war schon krass, ne? So diese nassen Jahre dann.
Was hat Sie glauben lassen, dass Sie es noch unter Kontrolle haben, wenn Sie eigentlich da schon von einem Doppelleben sprechen und es über so viele Jahre ging?
Ja, ich habe auch durchaus da mal 3-4 Monate pausieren können, ne? Aber Alkoholismus ist aus meiner Sicht als Betroffene, also so sehe ich das zumindest, etwas, was ich nicht in der Hand habe. Wenn ich einmal Alkoholikerin bin, werde ich es mein Leben lang bleiben. Das ist eine chronische Erkrankung, die ich nicht regulieren kann selber. Und ein Teil vom nassen Trinker, und das war ich ja in der Zeit, ist eben, dass ich sag mal so, das ist so dieser, ja, der, wie so einer, der dir auf der Schulter sitzt, sagt, oh, du kannst das, ne? Das ist so ein Trugschluss, ne? Das ist schon eine sehr trügerische Krankheit, so. Und habe ich halt geglaubt, ne? Und aber es hat eben nicht funktioniert. Und es ist wirklich eine Erkrankung, die ich mit meinem Willen nicht zum Stillstand bringen kann. Und ich habe dann das große Glück gehabt tatsächlich. Also ich habe mich wirklich zu Ende. Ich war einmal auch hier stationär dann, Das war so kurz vorm Ende, 2009, 2010. Da wollte ich nicht mehr, ne? Also ich habe da auch ziemlich Mist gemacht, so dann unter, also es ist ein Wunder, dass ich das überlebt habe, ne? Ich dachte dann so, ja, ich gehe bei 10 Grad minus auf die Weide, setze mich da hin und bin eingeschlafen und solche Sachen. Also es ist einfach eine ganz fatale Krankheit. Und die mich in der Zeit zum absoluten Übermut gebracht hat. Und ja, ich empfinde es als Wunder, dass ich noch lebe. Ich hätte auch sterben können. Ich hätte auch bei 10 Grad Frost, nachdem ich eingeschlafen bin, nicht wieder aufwachen können und wäre tot. Und ich, 2009, 2010, das weiß ich nicht mehr ganz genau, da war ich auch wieder in so einem Modus unter voll betrunken. Ich habe richtig hart auch getrunken, dass ich dachte, ich will nicht mehr und habe dann in so einer Redseligkeit meinem Bruder gesagt, du, ich bring mich jetzt um. Also die Familie, die Angehörigen, ich meine, ich hatte dann nur den Bruder, ne, die leiden ja mit. Der hat mich dann hierher gebracht. Und in meinem besoffenen Kopf, ich war nur am Weinen, aber es war mir alles egal. Und ich bin dann auf die Geschlossene damals hier gekommen und am nächsten Morgen, ich habe mich so geschämt, ne? Und habe mich nach 3 Tagen entlassen. Und ich dachte, ich schaff das. Halbes Jahr musste ich noch trinken. Mhm. Und dann war vorbei.
Und es waren diese 5 Jahre, von denen Sie gesprochen haben, ja, wo Sie dann nochmal getroffen haben.
Fast 6 Jahre.
Fast 6 Jahre, ja. Mhm.
Ich muss dazu sagen, ich habe immer 2 Seiten in mir. So einen Teil, glaube ich, der einen unglaublich starken Lebenswillen hatte, hat auch nach wie vor. Und einer, der so destruktiv ist und der dann getrunken hat. Und ich war Ende 2010 an einem Punkt angelangt von meiner Alkoholerkrankung, wo ich sogar auf der Arbeit in der Mittagspause mir schon Alkohol besorgt habe und mit Alkohol auch, ich habe einen Fahr, wie ich immer gehabt, betrunken gefahren bin. Na, also völlig crazy, ne? Also es ist so ein Glück, dass da keiner zu Schaden gekommen ist auch, ne?
Und trotzdem hatten Sie noch das Gefühl, ich habe das unter Kontrolle, ich krieg das hin.
Nee, das hatte ich dann nicht mehr. Das hatte ich die letzten 2 Monate nicht mehr. Ich habe alles versucht. Ich hatte ja auch noch mal Therapie dann gemacht. Und ich wusste ja vom Kopf her eigentlich alles. Ich mache das ein Stück weit selber in meinem Job.
Das heißt, die ganze Theorie kannten Sie
ja eigentlich. Ja. Ne, und ich war schon mal 19 Jahre trocken, ne? So, also eigentlich sollte man meinen, ja. Nee, ging nicht, konnte nicht aufhören. Und ich war an so einem Ende und auch in so einem Loch, dass ich in der ersten Januarwoche 2011 dachte, ich habe auch nicht geglaubt oder irgendwie so irgendeinen Glauben gehabt, an nichts mehr. Ne? Ich habe vieles ausprobiert vor Buddhismus und alles Mögliche. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Ich stand wirklich mit dem Rücken an der Wand und ich wusste, wenn ich jetzt nicht irgendwo in die Gruppen gehe, dann entweder sterbe ich oder ich werde irgendwie wahnsinnig, weil die beiden Variationen gibt es. Das ist das Ende eines Alkoholikers. Der direkte Tod oder der Wahnsinn.
Das heißt, das war so Ihr Tiefpunkt?
Das war mein Tiefpunkt, ja. Genau. Das war quasi die 2. Kapitulation dann in meinem Leben und ich würde heute sagen, wirklich die richtige vom Alkohol. Also so verzweifelt war ich irgendwie noch. Ich habe auch an nichts mehr geglaubt. Auch nicht an mein Wissen oder dass ich irgendwas hinkriege mit dem Aufhören. Ja, und so bin ich dann, habe ich mich selber einen Tag trocken gelegt, auch ganz schön verrückt, habe ich aber gemacht. Und bin dann.
Das heißt kalter Entzug?
Kalter Entzug, ja. Genau. Also ohne hier Klinik. Und bin dann in die Selbsthilfegruppe, die an dem 2. Tag meiner Trockenheit war, wo ich wusste, da ist eine Selbsthilfegruppe. Ich hatte das ein paar Jahre vorher schon mal ausprobiert, aber da gedacht, ach nee, was die erzählen, das kenne ich ja alles, ne? Das ist ganz häufig, glaube ich, bei Alkohol. Ach nee, das kenne ich ja alles und so. Und nun ist auch mal gut mit Gruppe und Therapie. Und aber über diesen Punkt war ich halt hinweg, ne? So, und diese Gruppe, die gab's da nicht mehr, ne? Das war der 9. Januar 2011. So, und dann gegenüber von diesen Räumlichkeiten war der Kiosk, wo ich mir am Wochenende immer was besorgt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, dann soll es wohl nicht sein. Dann bin ich wieder in diese Resignation, in diese Verneinung gekommen. Ja, und dann sollte das aber wohl doch so sein, weil ich habe das, ich war schon auf dem Weg zum Kiosk, einen ganz kleinen Zettel in dem Fenster von diesem Haus gefunden, dass die Räumlichkeiten umgezogen sind. Und ich kann Ihnen nicht sagen, und das ist auch ein Bestandteil, der mich auch mit trocken hält. Das sind wirklich verschiedene Säulen. Also ich alleine kann es nicht. Und ich glaube schon, ich habe schon auch einen Glauben, ne? Also keinen kirchlichen Glauben, aber ich glaube schon, dass da irgendwie im Universum Kräfte sind, die auf die ich vertrauen kann. Und ich habe dann gesehen, diese Räumlichkeiten, bin da hingekommen und das war dann mein erstes Gruppentreffen wieder. Und ich kann es dir nicht erklären. Das war so das Gefühl, so, jo, ich bin angekommen.
Also der schicksalhafte Zettel, der Sie da...
Wenn Sie es so nennen wollen, ja. Ja, ja, genau.
Ja, vom Kiosk weggebracht hat. Und Sie haben ja auch gesagt, vor diesem Bohle-Moment, wo Sie dann den ersten Rückfall hatten, da hatten Sie nicht, waren Sie nicht mehr zu den Gruppen gegangen.
Nee, fünf Jahre lang nicht. Nee, und auch keine therapeutischen Geschichten nicht. Schon immer irgendwie so, wie wahrscheinlich viele Suchende, sag ich mal, im Grunde genommen ist es ja immer irgendwie eine Suche nach einer Erfüllung, nach einer Geborgenheit oder nach einem Kick. Ich habe so Glaubensgeschichten damals ausprobiert, buddhistische Tendenzen, alles Mögliche, so spirituelle Sachen, aber das war das immer im Außen gesucht, ne? Und das ist es nicht gewesen. Nö, und so bin ich dann tatsächlich seitdem trocken.
Also Ihr Weg war vor allem auch die Gruppe, also einfach eine Selbsthilfegruppe.
Zu dem Zeitpunkt schon. Ich habe dann parallel trotzdem eine Zeit lang noch eine ambulante Therapie gemacht. Also ich war total dankbar dann einfach auch für mich in der Gruppe so dieses, was einfach für mich unverzichtbar ist, ist dieses wirklich Erfahrungen austauschen, gemeinsame Erfahrungen austauschen. Ich muss gar nichts sagen, jemand erzählt und ich denke, oh, das kennst du, ne? Es ist so dieses Gefühl von Vertrautheit und wir sind schon echt ein toller Haufen und teilen das alles zusammen und machen auch Privatsachen so. Und wenn ich weiß, es ist ein Problem da, dann weiß ich auch, ich habe sowas in der Mentorin auch, die kann ich anquatschen. Das ist schon ein Sicherheitsnetz, ne? Also es ist, das ist ein Sicherheitsnetz. Was für mich auch wichtig ist, meine Trockenheit geschieht ja nicht von alleine, nicht nur dadurch, dass ich in die Gruppen gehe, sondern auch, das habe ich kapiert, indem ich was weitergeben kann. Ne? Also so, ich kann das nicht nur für mich behalten. Ne? Also es ist auch etwas, was ich tun kann. Ja, also es ist kein Stillstand. Es ist, ich glaube, schon eine lebenslange Aufgabe auch, das zu teilen.
Und welche Strategien helfen Ihnen da jetzt, abstinent zu bleiben?
Die Gruppen natürlich, ne? Und für mich ganz wichtig, das kann ich so vielleicht am Rande jetzt auch, das ist zwar jetzt nicht hier heute Thema, aber ich glaube, das kann man auch nicht so ganz abschneiden. Also bei mir ist es so, ich habe vorhin in der Kindheit von dieser Leere und von diesem schwarzen Gefühl, heute nenne ich es den schwarzen Hund, weil ich es besser weiß hier durch die Klinik. Ich habe dann irgendwann, 2016 war das, da hatte ich, also es heißt ja nicht, wenn man trocken ist, ist einmal alles rosig, ne? So. War eine schlimme Zeit für mich. War irgendwie Überlastung hoch 10. Trockenheit war kein Thema. Also ich weiß nicht, irgendwie war diese Kapitulation so tiefgreifend, dass ich seitdem, Gott sei Dank, ich klopfe mal auf Holz, nicht wieder irgendwie den Wunsch hatte zu trinken und sogar seit jetzt fast 4 Jahren nicht mehr rauche. Aber es kamen Depressionen dazu, ne? Oder die dann erkannt wurden, hier in dieser Klinik. Und das ist, glaube ich, bei vielen suchtkranken Menschen. Bei mir ist das schon auch heftig gewesen. Das waren harte Jahre hier, auch zu akzeptieren, hier zu sein. Und ich habe mich da auch nochmal gewehrt und geweigert, musste auch davor nochmal kapitulieren. Und bin dann irgendwann, und das ist für mich mit das größte Geschenk auch meines Genesungsweges, weil ich da einfach Hilfe habe, hier an die SIA gekommen.
Also an die Institutsambulanz.
Genau, an die Institutsambulanz. Weil, also ich, das, als, für mich ist das auch eine Säule, ne? Ich jetzt gar nicht um, ich habe zum Glück keinen Suchtdruck. Aber ich weiß, wenn ich mal die Depressionsgeschichten oder Schwierigkeiten, die in meinem Leben sind, nicht immer wieder auch anschaue und ehrlich dem begegne, und da brauche ich Unterstützung bei, dann kann es sein, dass ich vielleicht irgendwann wieder anfange zu trinken, einfach um mich zu betäuben. Also, ne?
Und das haben Sie ja im Grunde schon relativ früh gemerkt, wie Sie gesagt haben. Eigentlich schon als junges Mädchen, als Sie begonnen haben, ja, dass das irgendwie eine Art,
ja,
der Antwort ist auf diese Schwermütigkeit.
Richtig. Das, so ist das bei mir tatsächlich gewesen. Bloß ich konnte damit ja nichts anfangen.
Ne? Ja.
Sie müssen sich vorstellen, das war so, als ich habe so ein Bild, da bin ich vielleicht 8, 9, da stehe ich bei meinen Eltern im Garten, es ist Hochsommer, es ist wunderschön draußen und ich habe ein kaltes Gefühl in mir und verstehe es nicht. Weil das erstmal als Kind kann ich es nicht verstehen und zu der Zeit damals konnte man da auch nichts mit anfangen. Es hieß dann irgendwann, das war so 2016, da, mein Vater ist 2016 dann noch gestorben, aber die haben das ja alles noch mitgekriegt. Ich kann jetzt ja hier nicht Plattdeutsch reden. Die haben immer Plattdeutsch geredet. Die ist so,
ach, Sie können es ruhig mal versuchen, vielleicht.
Ja, die hat so eine Art, wie die Opa, wie die Ain-Opa. Also da wurde ich immer mit verglichen, mit dem, ja, Uropa.
Ah.
Also das hat es wohl in der Familie auch in früheren Generationen schon gegeben.
Mhm.
Aber das ist ja ein Thema, was glaube ich tatsächlich, wenn ich das, ich bin da Laie, ich bin jetzt ja hier nicht, ja gut, ich, ein bisschen was weiß ich schon, aber das ist ja früher kein Thema gewesen.
Ne? Genau, genau. Ja. Aber dass es eben familiäre Häufungen gibt, das,
genau,
ist tatsächlich, ja,
genau,
oft,
genau,
zu beobachten. Ja,
ja, genau, genau.
Mhm.
Ja, und trotzdem, dass es lange eben auch nicht auffällt. Ne? Also, das denke ich auch. Für mich ist einfach wichtig, also diese verschiedenen Säulen zu haben. Und Ehrlichkeit ist, glaube ich, für meine Trockenheit auch ganz, ganz wichtig. Und ja, und was ich in diesen Gruppen eben gelernt habe, die Bereitschaft auch, was zu tun. Also es ist nicht irgendwann mit einem Klinikaufenthalt zu Ende, für mich jedenfalls nicht gewesen. Ne? Also ich muss schon dranbleiben, so, ne? Möchte ich auch, ne? Weil es sich echt lohnt, ne?
Und wie reagieren Sie jetzt auf die Schwermütigkeit? Was machen Sie, wenn der schwarze Hund vorbeikommt, wenn Sie keinen Alkohol zur Hand haben, um, ja, den zu vertreiben?
Ja, also zum Glück, ich habe zum Beispiel jetzt im Moment, gerade, das kann man ja ruhig sagen, so gerade nicht so eine ganz so leichte Zeit, weil so ein paar zukunftsweisende Dinge anstehen in meinem Leben und wo ich ganz schnell ins Katastrophisieren kommen oder so in Schwarz sehen. Und ja, da kann ich immer wieder nur sagen, hier, dass ich hier einfach, ich habe hier so viel mitgenommen, gelernt, Werkzeuge bekommen, hier in der Ambulanz. Ich sage jetzt einfach wirklich bei Frau Herzog, Frau Windels, Frau Splitt, das ist alles so, ja, das ist irgendwie wie Heimat, ne? Das kann ich wirklich so sagen. Das meine ich auch ganz ehrlich so. Oder auch vor die stationären Aufenthalte, die ich hier, 2020 war das letzte Mal hier, Tagesklinik. Das ist für mich wirklich, wirklich, ja, einfach nur danke, danke, ne? So, ja, okay. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber das ist ein wesentlicher Baustein, neben, ja, den Gruppen, Freunden und meinen anderen Sachen, die ich so mache.
Ne? Da fällt mir auf, dass ganz viel mit Menschen zu tun hat. Also, dass es vor allem Menschen sind, ja, die sie irgendwie stabilisieren, die Säulen, ja, auf die ja, diese Abstinenz dann gebaut ist.
Ja, das ist schon, das stimmt schon. Ja, das ist schon richtig. Ich brauche wirklich auch, also ich denke auch, dass ich auch gebe, also ich nehme nicht nur, was auch eine Säule ist, für mich eine ganz wichtige Säule, ist zum Beispiel auch Natur. Sowas, ne? Also, und mein Garten. Also nicht nur Mensch, sondern auch einfach in der Erde buddeln.
Und ab und zu Eisbaden.
Eisbaden im Winter, das, ja, mache ich aber am liebsten mit meiner Katja, meiner besten Freundin aus Kiel.
Ja.
Schöne Grüße. Und das so ein bisschen was Verrücktes dann auch machen. Das ist aber was gut Verrücktes, ne? Also nichts, was meine Gesundheit gefährdet.
Ja.
Ne?
Und haben Sie im Rückblick das Gefühl, es musste soweit kommen?
Ja. Das, also ich hadere manchmal so ein bisschen mit, oh, also manchmal war ich schon ganz schön hart so, ne, gewesen, so einiges, ne? So auch so ein paar andere Sachen, die ich gerne anders gehabt hätte. Aber auch das, was jetzt gerade so mich beschäftigt und mir ein bisschen Angst macht, oder manchmal auch ein bisschen mehr Angst macht, ich glaube schon, dass das irgendwie auch so vorgesehen ist für mein Leben, ne? So, dass ich so diesen Weg gehen kann in Nüchternheit und Heilung und ich die Erfahrung machen konnte, gerade 2016, das war wirklich für mich ein hammerhartes Jahr, wo ich so dekompensiert bin. Also war ich trocken, musste nicht rückfällig werden, ne? Aber wo ich dachte, ich lande im Pflegeheim, es wird nichts mehr mit mir. Und dann da herauszugehen und das Leben mit vollen Armen zu umarmen, ne? Also es ist so beides, ne? Es ist, ich glaube, das bin ich einfach, ja.
Also diese zwei Seiten, die Sie ja auch an sich kennen, irgendwo ja, das Destruktive und das, was aber auch dem Leben zugewandt
richtig
ist und was jetzt
richtig
gewonnen hat sozusagen.
Ja, wobei das Destruktive würde ich gar nicht mehr so destruktiv, das Schwere, so destruktiv das, hat ja sowas kaputt machen das, ne? So, es gibt eine schwere Seite in mir, die ich immer wieder in den Arm nehmen muss, ne? Um zu sagen, hey, ist okay, den Hund an die Leine zu nehmen, das ist so dieses Ding. Genau, wo sie das mit dem Hund, das ist mein Lieblingsbuch, ne? Der schwarze Hund, also wer das kennt, ne? So, das ist einfach der Job, ne? Und das habe ich ganz oft, dass ich dann, okay, wo bist du denn jetzt gerade, ne? Und ja, genau, der ist im Moment ein bisschen weiter weg und ja, ich habe die Regie, aber es gibt eben auch Zeiten, wo es ein bisschen anders ist. Ja.
Und das heißt, in diesem Prozess haben Sie eigentlich ganz, ganz viel Selbsterkenntnis gewonnen, also was die schweren Seiten von sich sind, die, ja, die leichten Seiten, ja, und wie sie auch ohne die Selbstmedikation Alkohol vielleicht mit dieser Schwere umgehen,
ja,
können.
Ja, ja, absolut. Und das ist wirklich ein absoluter Gewinn, ne? So, also das ist so eine Bereicherung. Und also als ich damals wieder trocken wurde, 2011, habe ich gedacht, oh ja, jetzt ist es bestimmt ganz schnell wieder irgendwie, war gerade nach Trennung und so, ne, so, weil ich dachte auch immer, ich kann gar nicht alleine leben oder so. Das ist aber völliger Quatsch. Also ich bin absolut zufrieden meistens so, ne? Und kann gut mit mir sein, ne? Und da ist so viel Positives, was sich da entwickelt hat. Aber es ist eben nicht einfach nur so gekommen. Es gehört schon was dazu, ne? Also auch ein bisschen was zu tun, ja.
Ja. Fehlt Ihnen der Alkohol manchmal?
Nee, im Gegenteil, nee, überhaupt nicht. Nee, ich überlege gerade so, ich muss mal, wie Frage habe ich mir noch nie so richtig nachgedacht. Nee, ich bringe mit Alkohol wirklich in Verbindung, ja, mich wegmachen, ins Koma fallen und, also es destruktiv verwenden. Mhm. Es gibt, das habe ich auch zum Glück, das habe ich mit der Zigarette mal gehabt vor 2 Jahren, wo ich dachte, oh, jetzt möchte ich wohl eine rauchen. So, das ist für mich ein viel größerer Trigger als das, als der Alkohol. Ne? Ich denke gerade so an so Situationen, wo die meisten Menschen, glaube ich, Silvester oder sonst was. Und nee, also ich vermisse das nicht. Wirklich nicht.
Ja.
No.
Ja.
Also wobei ich achte auch drauf, oder was heißt ich achte, das hat sich einfach so ergeben, dass ich dann mit Menschen zusammen bin, die auch nicht trinken. No? Also ich bin gerne mit Menschen zusammen, die zumindest nicht sich, also mit Menschen, die sich betrinken, muss ich nicht zusammen sein. Also das, da bin ich ganz straight, das brauche ich nicht. No? Das tut mir nicht gut, das ekelt mich aber dann eher an. Ja.
Was würden Sie denn Menschen, die sich betrinken und das zwar regelmäßig und merken, oh je, irgendwie langsam läuft das aus dem Ruder, was würden Sie denen raten, so mit dem Rückblick auf ihr Leben und ihre Erfahrungen?
Das Erste ist, glaube ich, wirklich ja die Ehrlichkeit, ne, die Offenheit und aufhören mit dem Lügenspiel. Ne? Also wenn ich merke, dass jemand da vielleicht wirklich irgendwo nach Hilfe schreit, dann habe ich gerne auch ein offenes Ohr, wobei ich kann keine Ratschläge geben. Ich kann nur erzählen, was ich gemacht habe, ne? Und wenn aber jemand wirklich aufhören möchte, glaube ich, ganz behutsam Wege aufzeigen, die es gibt. Mhm. Ne? Und das ist zum einen, es kann eine Gruppe sein. Ich finde hier auch, ne, die Einrichtung immer wichtig, Suchtberatung. Aber das geht nur, wenn jemand auch wirklich signalisiert, ich möchte eigentlich aufhören. Ne? Ja.
Immer wieder haben Sie die Scham erwähnt, ja. So als Gefühl.
Ja.
Das ist ja doch etwas, was vielleicht verhindert, dass man sich zeigt, dass man ehrlich ist, dass man Hilfe sucht.
Ja.
Was haben Sie denn gegen die Scham getan?
Ich kann da nur ehrlich drüber reden dann. Ne? Mich zeigen, wie ich bin. Und ich weiß aber auch, dass ich manchmal auch, also das ist auch so eine Gratwanderung. Ich muss nicht alles von mir zeigen. So, ja. Ich bin, glaube ich, jemand, ich bin da ganz offen und es ist auch wichtig zu sagen, nö, das geht dem Gegenüber jetzt nichts an. Und da zu spüren, wo ist da die Grenze, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Und was die psychische Erkrankungsseite angeht, das ist schon manchmal in der Öffentlichkeit auch, das muss ich nicht jedem erzählen, also dass ich Alkoholikerin bin, erzähle ich auch nicht jedem, aber das ist, gehört für mich zum Leben dazu einfach, ne? Aber dass ich eine Depressionserkrankung habe, das ist, finde ich, schon schwieriger, ja.
Schön, dass Sie uns davon erzählt haben, in dieser Ehrlichkeit und Offenheit.
Ja.
Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, und zwar, was wären Sie denn gerne noch gefragt worden von mir?
Was wären Sie denn? Okay. Viele glauben, dass wenn man kein Alkohol oder keine Suchtmittel mehr zu sich nimmt, oh Gott, dann ist das Leben ja langweilig, ne? Oder irgendwie öde oder so. Und das hätte ich vielleicht noch als Frage so erwartet. Und das ist, kann ich sagen, ist absolut nicht der Fall. Ne? Also natürlich feiere ich gern mit Menschen, die auch nicht trinken, und wir haben mordsmäßigen Spaß. Und ich bin einfach nur froh, dass ich nicht mehr trinken muss und mich betäuben muss und nächsten Morgen zum Beispiel Neujahr um 9 Uhr morgens an die See fahren kann, weil ich einfach einen klaren Kopf habe. Ja? Und also es ist, das ist so das, was ich vielleicht noch gedacht hätte, so, dass das wichtig ist. Ne? Also dass man als trockener Alkoholiker
hat man auch Spaß.
Hat man auch das Spaß am Leben, ja. Oder Leben viel, wird, ja. Teilweise viel intensiver einfach, ne?
Ja,
genau.
Vielen Dank für dieses sehr intensive Gespräch auch.
Ja.
Und danke, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Es wird sicherlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die das sehr berührt und denen das auch hilft. Ich bedanke mich.
Ja, ganz gerne. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht mehr gemerkt, dass wir hier so. Ich habe einfach so, wie ich bin.
Ja, schön. Einfach das Mikro vergessen und
sagst, ja, genau.
Super.
Ja, okay. Toll. Dankeschön. Ja.
Tschüss.
Tschüss.